So, also, erstmal, Metal-Leute, ich versuche mich jetzt an einem echt komplexen Thema, und zwar der Situation da im Iran, mitsamt allem, was dazugehört, und werde versuchen, euch den, also zumindest meiner Meinung nach, Grund für all das, was aktuell abgeht, näher zu bringen. Es sind natürlich die Juden al-Yahud. Die sind an allem schuld, ist halt so. Nein, meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach geht es um Weltdominanz, welche die USA nicht nur anstrebt. Und zweifelhaft ist das Stand heute der Hegemon auf unserem Planeten. Man will das halt auch bleiben. Und man hat sich in den letzten Jahrzehnten halt Konkurrenz herangezüchtet, was im Wesentlichen heißt China. Andere Länder spielen diesbezüglich überhaupt keine Rolle, eine Unterstützerrolle, aber uns allen ist klar, geht die Entwicklung der letzten 20 Jahre, die folgenden 20 Jahre so weiter, dann werden die Chinesen den Laden hier übernehmen. Und genau das will man halt verhindern. Ich habe letzte Woche im laut Cicero wichtigsten Vorfeld-Podcast mit einem Host genau darüber diskutiert und da waren meine Gedankengänge noch sehr unausgegoren. Ich bin aber diese Woche dem Kern meiner Gedanken sehr viel näher gekommen, aufgrund eines Tweets von jemandem, der sich 10 Delta nennt. Das ist für US-amerikanische Verhältnisse ein recht kleiner Account, keine 32.000 Follower. Aber das ist nebensächlich. Entscheidend ist, dass dieser Tweet eine ganze Menge erklärt. Manche würden behaupten, er erklärt alles. Wir haben hier quasi die Weltformel ausgegraben. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber der erklärt mindestens eine ganze Menge. Ich habe den hier grob übersetzt vorliegen und ich fange jetzt einfach mal mit dem Lesen an. Vor 3 Wochen habe ich die These aufgestellt, dass das eigentliche Ziel der USA im Umgang mit Iran darin liegt, die Kontrolle über den globalen Energiefluss weiter auszubauen. Damals lautete die zugespitzte Formel Venezuela im Januar, Iran im Februar. Es soll also um Energie gehen, das heißt, ich fange jetzt bei Adam und Eva an. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 2 Supermächte, die USA und die Sowjetunion. Am Ende blieb davon nur eine übrig, und zwar die USA. Und die USA hat halt den Laden hier im Großen und Ganzen einfach übernommen, vor allem wirtschaftlich. Ich habe damals im Geschichtsunterricht noch gelernt, dass der Wettstreit zwischen der USA und der Sowjetunion von Seiten der USA so geführt wurde, dass man versucht hat, den Gegner auf dem Schlachtfeld der Wirtschaft zu erledigen. Ich glaube, mein Geschichtslehrer nannte es damals wortwörtlich Totwirtschaften. Genau das ging am Ende auch auf, aber erstmal, was heißt denn das jetzt, jemanden wirtschaftlich zu erledigen und warum ist das eine gangbare Methode, einen Feind in die Knie zu zwingen? Ist sicherlich für jeden nachvollziehbar, wenn ich 2 Länder habe, sagen wir mal beide gleich groß, gleich gut ausgestattet, gleiches Militär, alles gleich, dieselben Panzer, alles ist gleich. Und zwar, was die Startbedingungen betrifft. Und in dem einen dieser beiden Länder wird über Jahrzehnte wirtschaftlich erheblich mehr geleistet als in dem anderen. Dann hat genau dieses Land mehr Geld, um Bomben zu bauen, mehr Geld, um neue Waffentechniken zu entwickeln, also zu forschen, mehr Geld, um zum Beispiel Wissenschaftler weltweit anzulocken. Sagen wir mal, du bist ein begnadeter Wissenschaftler, aber leider in Indien geboren. Aber in dir steckt das Potenzial, eine Waffe zu entwickeln, die die Menschheit noch nicht gesehen hat. In dir steckt die Formel für den Todesstern. Aber diese Formel wird man in Indien nicht aus dir herauskitzeln, weil dein Umfeld das nicht zulässt. Zum Beispiel, weil du nicht das Geld hast oder zur Verfügung gestellt bekommst, um entsprechende Experimente durchzuführen. Und das Angebot aus der Sowjetunion lautet, du kannst hierher kommen, forschen, wir stellen dir alle Gerätschaften zur Verfügung, die wir haben und wir zahlen dir ein Gehalt von 500 Euro im Monat. Und die USA sagen, hier selbe Bedingungen bei uns. Unsere Gerätschaften, um deine Experimente durchzuführen, sind allerdings erheblich besser als die Gerätschaften, die man dir in der Sowjetunion zur Verfügung stellt. Und wir zahlen dir pro Monat nicht 500 Euro, sondern 50.000 Euro. Nur mal so als Beispiel. Den Inder wird es ganz klar tendenziell in die USA ziehen. Und das ist halt nur deshalb möglich, weil man sich das leisten kann. Und in ein paar Jahren gibt es dann halt den US-amerikanischen Todesstern und den sowjetischen Todesstern, den gibt es halt noch nicht. Wir können uns also, glaube ich, zumindest nicht darüber streiten, ob es sinnvoll ist, wenn ich mit anderen Nationen konkurriere, dass ich wirtschaftlich erheblich besser aufgestellt bin als die Konkurrenz. Bis in die 70er hinein war es so, dass der sogenannte Goldstandard in den USA galt, was bedeutete, dass der Dollar an den Goldkurs gekoppelt war. Bis in die 70er stand auf jedem Dollarschein wortwörtlich drauf, in gold coin payable to the bearer on demand. Also wenn der Besitzer dieser Banknote es wünscht, dann tauschen wir die 1:1 in Gold um. Das war an sich ein sehr, sehr gutes System, weil es verhinderte, dass der Staat die Geldmenge ausweitet. Der Staat kann also nicht einfach beliebig viel Geld drucken, um damit zum Beispiel Kriege zu finanzieren oder. Dieser Goldstandard wurde 1971 von Richard Nixon aufgehoben. Ab da waren $100 dann nicht mehr, ich weiß es nicht, eine Viertelunze Gold wert oder so, sondern $100 waren $100 wert. Und die Gelddruckmaschine machte brrr und so konnte man dann zukünftig Kriege finanzieren, indem man einfach Geld druckte, oder Schulden begleichen, die man zum Beispiel durch den Vietnamkrieg aufgenommen hatte, indem man das geschuldete Geld halt einfach druckt. Auf diesem Chart hier seht ihr die Geldmenge US-Dollar und man sieht, 1960 gab es in etwa 250 Milliarden US-Dollar, also insgesamt auf der Welt gab es 250 Milliarden US-Dollar im Jahr 1960. 1970 waren es in etwa 900 Milliarden US-Dollar, 1995 bereits fast 4000 und ab da ging die Party so richtig ab. 15 Jahre später waren es mit 8000 Milliarden US-Dollar doppelt so viel und nochmal 15 Jahre später, 2025, waren es mit 22.000 Milliarden US-Dollar, etwa 90 mal so viele US-Dollar wie 1960. Geld zu drucken führt aber eigentlich zu einer Inflation. Wenn ich die Geldmenge erhöhe, ohne dass meine Wirtschaft tatsächlich im gleichen Maße gewachsen ist, dann führt das zwangsläufig zu einer Inflation, also das Geld ist weniger wert. Und das stört dann natürlich den Wähler, denn der fährt zur Tanke und stellt fest, dass er heute doppelt so viel für Benzin zahlt wie vor einem Jahr. Aber halt nicht doppelt so viel verdient. Wenn ich will, dass das nicht so schnell auffällt, dann muss ich diese Inflation auf möglichst viele Schultern verteilen. Ein praktisches Beispiel. Nehmen wir mal an, Deutschland hätte immer noch die D-Mark und wir würden die Geldmenge jetzt verdoppeln, dann käme es ziemlich schnell zu einer ziemlich starken Inflation, die der Wähler dann natürlich bemerken würde. Gegenbeispiel, du hast einen Euro. Der ist jetzt offizielle Währung in nicht einem, sondern in 20 Ländern. Und in einem dieser Länder schmeißt man jetzt die Gelddruckmaschine an und verdoppelt die Geldmenge. Dann verteilt sich diese Inflation auf alle Länder, die mit derselben Währung zahlen. Die tatsächliche Geldmenge wurde also nicht verdoppelt, sondern je nachdem, wie groß das Land ist, wie groß ist die Bevölkerung, wie hoch ist der Anteil der Geldmenge dieses Landes an der Gesamtgeldmenge derselben Währung. Das alles würde halt dann dazu führen, dass die Geldmenge nicht um 100% angestiegen ist, sondern um 12% oder so. Das heißt, als derjenige, dem die Gelddruckmaschine gehört, möchtest du, dass möglichst viele Marktteilnehmer mit genau dieser Währung wirtschaften, aber ohne dass sie die Möglichkeit haben, diese Geldmenge zu erhöhen. Dieses Recht willst du exklusiv haben. Ich hoffe, das ist soweit alles nachvollziehbar. Der Goldstandard war also aufgehoben, die Gelddruckmaschine lief und die US-Amerikaner hatten dann eine, also tatsächlich, objektiv gesehen, großartige Idee, um genau diese Inflationslast halt möglichst weit zu streuen, auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Und das ist der sogenannte Petrodollar. Der Petrodollar bedeutet im Kern eigentlich nur Folgendes. Öl wird überwiegend in US-Dollar bepreist und bezahlt. Die Saudis fördern also Öl, verkaufen das an wen auch immer. Deutschland, Frankreich, Simbabwe, es ist egal. Bezahlt werden muss in US-Dollar. Entsprechend müssen diese Länder zuvor Milliarden von US-Dollar ranschaffen, weil sie das Öl nicht in D-Mark, Franc oder Simbabwe-Gold bezahlen können, sondern nur in US-Dollar. Und diese US-Dollar kauft man natürlich von den Amerikanern. Die schmeißen dafür die Gelddruckmaschine an, werden natürlich bezahlt. Und zukünftig ist der Wirtschaftskreis, der auf Grundlage des US-Dollars funktioniert, erheblich größer geworden. Es gibt dazu wohl nichts Offizielles, aber man geht davon aus, dass es in den 70ern ein Arrangement zwischen den USA und Saudi-Arabien gab, wonach Saudi-Arabien zugesagt hat, wir handeln unser Öl nur noch in US-Dollar. Ich behaupte, es ist überhaupt kein Zufall, dass die USA zu Saudi-Arabien beste Kontakte pflegen. Saudi-Arabien, das nach Afghanistan wahrscheinlich illiberalste Land auf der Welt. Bis vor kurzem durften Frauen dort kein Auto fahren. Mindestens bis vor kurzem, wenn nicht noch heute, dürfen Frauen ohne Zustimmung des Ehemanns oder des Vaters das Land nicht verlassen. Und so weiter und so weiter. Und trotzdem gab es von den USA nie den Versuch, die Saudis mal in die Freiheit zu bomben. Das ist doch merkwürdig, oder? Ein möglicher Erklärungsansatz dafür, der meiner Meinung nach beste überhaupt, ist, dass die Saudis keine Faxen machen, was den Petrodollar betrifft, und ihr Öl schön in Dollar handeln. So, wie die Amerikaner das wollen. In Kuwait, den Vereinigten Amerikanischen Emiraten und Katar ist es übrigens genauso. Die handeln ihr Öl mindestens überwiegend in US-Dollar. und dort streben die USA keinen Regime-Change an. In all diesen Ländern gibt es übrigens durch Zufall auch US-Militärbasen. Heutzutage soll auch der Irak weitestgehend sein Öl in US-Dollar handeln. Ein Regime-Change wird nicht angestrebt. Im Irak unter Saddam Hussein war es so, dass man Öl bis ins Jahr 2000 in US-Dollar gehandelt hat, ab November dann umstellte, also nicht mehr in US-Dollar gehandelt hat. Und keine 3 Jahre später ist den US-Amerikanern plötzlich aufgefallen, da im Irak, also der Hussein ist ein ganz, ganz schlimmer Finger und außerdem hat er Massenvernichtungswaffen. Ist das ein Zufall? Ist das ein Zufall? Wie war es denn in Libyen? Libyen handelte Öl in US-Dollar, bis dann in den Nullerjahren Gaddafi als Vorsitzender der Afrikanischen Union die Idee kam, einen goldgedeckten afrikanischen Dinar aufzulegen, in dem dann natürlich auch zukünftig Öl gehandelt wird. Ab spätestens 2009 war diese Idee ernst zu nehmen und keine 2 Jahre später fällt den US-Amerikanern ein, oh, dieser Gaddafi, das ist ein ganz schlimmer Finger, der unterdrückt seine Bevölkerung, den müssen wir absetzen. Heutzutage ist Libyen ein komplett kaputtes Drecksloch, in welchem es Sklavenmärkte gibt. Da kannst du dir einen Sklaven kaufen. Aber in welcher Währung wird Öl bepreist und verkauft? Ratet gerne. Richtig, US-Dollar. Am 3. Januar des laufenden Jahres gab es, das werdet ihr alle mitbekommen haben, eine US-Militärintervention in Venezuela. Festgenommen und zwangsläufig abgesetzt wurde dabei Nicolas Maduro, der bis dato Staatspräsident Venezuelas. Venezuela verfügt als Land über die weltweit größten Erdölreserven überhaupt. Kein Land hat mehr Öl als Venezuela. Venezuela verkaufte sein Öl bis zuletzt vornehmlich an China, über Umwege auch an die USA, aber das allermeiste nach China und außerdem Kuba und Indien. Spätestens ab 2017 ist belegt, ihr habt hier einen Reuters-Artikel, dass Venezuela sein Öl in Yuan verkauft hat. Nicht in US-Dollar, sondern in der chinesischen Landeswährung. Ab 2025 ist den US-Amerikanern dann plötzlich aufgefallen, dass der Maduro ein ganz schlimmer Finger ist. Er unterdrückt nicht nur seine eigene Bevölkerung, er verschifft darüber hinaus Drogen in die USA und darum musste der weg. Jetzt ist man Maduro los. Was hat sich geändert seitdem? Interimspräsidentin ist Delcy Rodriguez, die als enge Verbündete, langjährige Vertraute und ehemalige Vizepräsidentin von Nicolas Maduro gilt. Unterdrückt die Bevölkerung weniger, als Maduro es getan hat? Verschifft die weniger Drogen in die USA, als Maduro es getan hat? Keine Ahnung, redet keiner drüber. Ich finde dazu schlicht und keine Zahlen. Aber was kommt wohl jetzt? Seitdem die US-Amerikaner da reingemeldet sind, verkauft Venezuela sein Öl quasi exklusiv an die Amerikaner. Mindestens das allermeiste geht nach Amerika und bezahlt wird in US-Dollar. Wer alle diese Fälle für Zufälle hält, dem ist schlichtweg nicht mehr zu helfen. Es geht den Amerikanern darum, dass Öl in US-Dollar gehandelt wird und darum, dass die US-Amerikaner zumindest so ein bisschen mitreden dürfen, wenn es darum geht, an wen dieses Öl verkauft wird. Über alles andere kann man reden. So ein Spruch, den man regelmäßig von den Boomern zu hören bekommt, ist ja ungefähr folgender: Es geht ums Öl, es geht den Amis ums Öl. Die sind da in den Irak rein wegen des Öls. Und ja, die Aussage ist an sich nicht falsch. Es geht aber nicht und ging auch noch nie darum, diesen Ländern das Öl zu klauen. Das wäre auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Der Irakkrieg soll bis zu 6 Billionen US-Dollar gekostet haben. Also 6.000 Milliarden US-Dollar. Du müsstest wahrscheinlich etwa 100 Jahre lang die Ölreserven des Landes verkaufen, um die Kohle wieder reinzuholen. Es geht also nicht darum, diese Länder zu enteignen. Es geht auch nicht unbedingt darum, an wen sie Öl verkaufen. Es geht vor allem darum, in welcher Währung sie ihr Öl verkaufen. An zweiter Stelle dann an wen. Und natürlich war Venezuela den Amerikanern ein Dorn im Auge, wenn die ihr Öl quasi exklusiv an Feinde der USA verkaufen. Die Saudis zum Beispiel verkaufen Unmengen von Öl an China. China gilt je nach Jahr als der größte Einkäufer saudischen Öls. Das akzeptieren die Amerikaner offensichtlich. Was sie nicht akzeptieren, ist der Handel in einer anderen Währung. Gut, dann komme ich jetzt erstmal zurück zu dem Tweet. Damals lautete die zugespitzte Formel Venezuela im Januar, Iran im Februar. Die naheliegende Ebene dieser These ist Öl. Aber wenn man die vergangenen Jahre nicht als einzelne Krisen betrachtet, sondern als zusammenhängende Entwicklung, dann ergibt sich ein größeres Bild. Der erste Schauplatz war Europa. Der Krieg in der Ukraine lieferte die Begründung für weitreichende Sanktionen gegen Russland. Russische Pipeline-Gaslieferungen nach Europa sind seitdem massiv eingebrochen. Gleichzeitig wurde die Nord Stream Pipeline zerstört, ein Einschnitt, der Europas Energiesystem dauerhaft verändert hat. Die USA haben ihre Rolle als LNG-Lieferant Europas. Was ist LNG? LNG ist Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Also das exakt selbe Produkt, was wir zuvor von den Russen in nicht verflüssigter Form über die Pipelines bezogen haben. Das beziehen wir jetzt in nicht unerheblichen Teilen aus dem Ausland in verflüssigter Form. Das heißt, man muss sich das mal vorstellen, was das für ein wirtschaftlicher Wahnsinn ist. Anstatt dass die Russen ihre Erdgasreserven anpieksen und das Zeug direkt an uns schicken, durch eine Pipeline, das ist ein Rohr. Das ist ein Rohr, da geht das Gas rein und dann kommt das bei uns wieder raus. Und landet in deutschen Haushalten, bei deutschen Unternehmen und so weiter. Die Transportkosten dafür dürften im Bereich von null liegen. Also die Grenzkosten zumindest. Klar, die Pipeline muss gebaut werden, aber die war ja fertig. Stattdessen pieksen jetzt die Kataris und die US-Amerikaner ihre Erdgasreserven an, holen das Erdgas daraus, wenden viel Energie auf, um das Erdgas zu verflüssigen, packen das auf ein Schiff, lassen das Schiff bis hierher fahren und da wird es dann wieder von flüssig in gasförmig umgewandelt und landet bei denselben Haushalten, die vor 10 Jahren noch mit Erdgas aus Russland versorgt wurden. Das ist wirtschaftlich geisteskrank. Ich habe mich jetzt gerade lange mit einer KI gestritten. Endergebnis, eine Kilowattstunde Erdgas aus Russland kostete Maxchen Müller in etwa 2 bis 2,5 Cent, LNG 3,5 bis 5 Cent. Also in etwa das Doppelte. Das Doppelte für das exakt selbe Produkt. Das eine wärmt deine Wohnung exakt so gut wie das andere. Aber das Produkt aus den USA kostet halt das Doppelte. Nord Stream, schon der Bau, war den Amerikanern lange vor dem Krieg in der Ukraine ein Dorn im Auge. Schon 2019, also 3 Jahre vor dem Krieg in der Ukraine, verhängten die USA Sanktionen gegen Firmen und Schiffe, die beim Bau der Pipeline geholfen haben. 2020 wurden diese Sanktionen verstärkt. 2021 wurden sie erneut verstärkt. Da weitete man das Ganze aus auf Firmen, die Ausrüstung, im Wesentlichen die irgendwelche Bauteile oder Software für Schiffe bereitstellen, die am Bau dieser Pipeline beteiligt sind. Im selben Jahr wurden mehrere russische Schiffe und Unternehmen sanktioniert, und zwar im Mai und dann im November nochmal. Kurzfassung, ich zitiere ChatGPT. Seit Ende 2019 haben die USA Nord Stream 2 systematisch mit Sanktionen, Sanktionsdrohungen und Sekundärdruck bekämpft, lange vor dem Krieg in der Ukraine. Und der Krieg in der Ukraine hat erneut, natürlich ist ein Zufall, ich bin hier der Geisteskranke, hat den perfekten Vorwand geliefert, um Nord Stream zu sprengen. Und man musste sich dabei nicht mal die Hände schmutzig machen, denn den Job haben angeblich die Ukrainer in Eigenregie, alles klar, übernommen. Damals kündigte Biden ja an, dass wenn die Russen in die Ukraine einfallen, dann werde man Nord Stream ein Ende setzen.
Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? And then Chancellor Scholz, wenn ich Sie fragen darf...
Let me answer the first question first. If Germany... If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control?
We will, I promise you, we'll be able to do it.
Schönen Dank für Ihre Frage.
Das wollte man sowieso schon seit vielen Jahren. Dann sind die Russen da einmarschiert und ein gutes halbes Jahr später fliegt denen die Pipeline um die Ohren. An der Stelle folgende Verschwörungstheorie. Ganz interessant. Ging es möglicherweise schon immer um Energie? Der Regierungssturz in der Ukraine, der Maidan-Aufstand, die erschossenen Demonstranten und erschossenen Polizisten, sollte das alles von Anfang an den Zweck erfüllen, Europa und vor allem uns in Deutschland von russischer Energie abzukapseln? Mussten mehrere hunderttausend Russen und mehrere hunderttausend Ukrainer sterben, damit die USA ihre Energieinteressen in Europa durchsetzen? Keine Ahnung. Scholz, der ja damals bei der Aussage Bidens blöde grinsend neben ihm stand, Der wird wahrscheinlich mehr wissen, aber erfahren werden wir es halt niemals. Und wenn Trump heute so tut, als wäre der Krieg in der Ukraine nicht in seinem Sinne, dann kaufe ich ihm das dahingehend ab, dass das sehr viel länger gedauert hat als erwartet, teurer war als erwartet und all so eine Geschichten. Aber auch Trump hat in seiner ersten Amtszeit bereits klargemacht, dass er nicht möchte, dass Deutschland Erdgas aus Russland bezieht.
But Germany is totally controlled by Russia because they will be getting from 60% to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. And on top of that, Germany is just paying a little bit over 1%, whereas the United States in actual numbers is paying 4.2%.
Die Aufnahme, die ihr gerade gesehen habt, ist 7 Jahre alt, entstand also 4 Jahre vor dem Angriff der Russen. Germany is totally controlled by Russia. Also wer glaubt, dass Deutschland unter vollständiger Kontrolle der Russen steht, weil wir russisches Gas beziehen, der glaubt das nicht wirklich. Ihn stört etwas anderes oder er lässt halt entscheidende Informationen weg bei seiner Aussage. Und wenn wir vollständig unter russischer Kontrolle stünden, weil wir deren Erdgas beziehen, unter wessen Kontrolle stehen wir dann, wenn wir stattdessen US-amerikanisches LNG beziehen? Ich denke, man braucht nicht viel Fantasie, um spätestens jetzt so langsam ein Bild der Sicht der US-Amerikaner im Kopf zu haben. Es geht um die Kontrolle von Energie und das hat sicherlich einen wirtschaftlichen Aspekt. Bei den Gaslieferungen von Russland Richtung Deutschland verdienen die US-Amerikaner nicht mit. Aber das hat sicherlich auch geopolitische Gründe, denn die Russen tanzen nicht nach der Pfeife der US-Amerikaner. Die USA stören sich ja nicht daran, dass wir knapp die Hälfte unseres Erdgases mittlerweile aus Norwegen beziehen. Wenn das mal keine Abhängigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Also sind wir jetzt totally controlled by Norway, aber das scheint okay zu sein. Norwegen ist übrigens rein zufällig NATO-Mitglied und steht entsprechend mindestens ein bisschen unter der Kontrolle der USA. Wichtiger Punkt, den ich hier machen möchte. Ja, es geht immer noch um Energie, aber zu dem wirtschaftlichen Aspekt gesellt sich nun ein strategischer, ein geopolitischer. Meine These lautet, die Amerikaner wollen ihre Vormachtstellung in der Welt nicht aufgeben. Der große Konkurrent ist China. Insbesondere Trump hat da wieder und wieder und wieder darauf hingewiesen. China. Im Falle eines Falles, einen Krieg will man natürlich vermeiden, denn ein Krieg gegen die Chinesen wäre extremst teuer. Wir reden hier von so teuer, dass daran möglicherweise das US-Imperium zugrunde gehen würde. Diesen Krieg will man also vermeiden. Und am besten vermeide ich jeden Krieg, jede Auseinandersetzung, indem ich der Gegenseite zuvor schon klar mache, das Ding könnt ihr nicht gewinnen. Und wenn ich weltweit die wichtigsten Energiereserven kontrolliere, so wie die US-Amerikaner das tun, im Falle eines Falles würden die den Saudis durchgeben. So, Freunde, jetzt erstmal keine Öllieferungen nach China. In Venezuela können sie jetzt das Gleiche machen. In Libyen können sie jetzt das Gleiche machen. Im Irak können sie jetzt das Gleiche machen. Dann hätten die Chinesen ein fucking Problem. Der Krieg wäre für sie nicht mehr gewinnbar. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass ein Krieg zwischen den USA und China Jahre oder Jahrzehnte andauern würde. Du kannst aber keinen Krieg führen, wenn du Jahre oder Jahrzehnte auf Energie, insbesondere Öl, verzichten müsstest. China importiert übrigens gut 70% des Öleigenbedarfs und das bringt uns in den Iran. Die Hälfte davon über die Route Straße von Hormuz. Also genau den Bereich der Welt, über welchen die Iraner ein, den US-Amerikanern nicht freundlich gesinntes Land, bei Bedarf vollständige, uneingeschränkte Kontrolle haben. Wenn du die Straße von Hormuz lange genug dicht machst, dann sind die Chinesen Jeder Krieg, den die führen, ist vorbei. Und zwar nach wenigen Monaten, weil ihnen das Öl ausgeht. Und genau diese Möglichkeit wollen die US-Amerikaner den Iranern wegnehmen. Das Problem ist nicht der Iran. Das Problem ist die aktuell US-feindliche Regierung im Iran. Exakt dasselbe wie in Venezuela. Die US-Amerikaner würden den iranischen Oberschlechter als neues Staatsoberhaupt akzeptieren, wenn dieser Schlechter nach der Pfeife der USA tanzt. Was in letzter Konsequenz heißen würde, käme es zu einem Krieg mit den Chinesen, dann würden die Straße von Hormuz dicht machen, zumindest für Schiffe, die Richtung China aufbrechen. Und damit war es das mit dem Krieg für die Chinesen. Ja, Israel profitiert davon, keine Frage. Israel ist die Bulldogge der Amerikaner da vor Ort halt. Die profitieren natürlich massiv davon, wenn die Macht anderer Länder in der Region eingeschränkt wird, denn die eigene weitet sich aus. Die Amerikaner über Parteigrenzen hinweg geben immer wieder bekannt, dass der wichtigste Verbündete überhaupt Israel sei. Die würden sich im Zweifel nicht streiten. Von daher, ich bleibe bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Israel ist der Stellvertreter der USA in Nahost. Erinnert ihr euch noch an die Abraham Accords? Das ist so ein Abkommen gewesen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten. Im Wesentlichen hat man sich darauf geeinigt, dass man jetzt irgendwie so cool miteinander ist. Also cool ist mit dem Stellvertreter der USA in Nahost. Angeleiert wurde das Ganze von den US-Amerikanern, von Trump. Und unterzeichnet haben zum Beispiel die Emirate, Bahrain, Marokko und weitere. Ich will mal auf den Schlechter zurückkommen. Der Schlechter aus dem Iran, den die Amerikaner als Staatsoberhaupt akzeptieren würden. Bis vor wenigen Jahren gab es ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Ausgeschrieben auf Abu Muhammad al-Jolani, den damaligen Anführer der Terrormiliz Hayat Tahrir al-Sham. Und heutiger Präsident Syriens, den man vor nicht mal einem halben Jahr ins Weiße Haus eingeladen hatte, um mit dem entspannt ein paar Witze zu reißen, eine Runde Basketball zu zocken und so.
Der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa hat mit US-Militärkommandeuren Basketball gespielt und das nur 2 Tage, nachdem er von der Terrorliste der USA gestrichen worden ist.
Wie kam es zum Sinneswandel der US-Amerikaner? Naja, ihr könnt euch sicher sein, dass Ahmed al-Sharaa, wie er heute heißt, halt cool ist mit den Amerikanern. Da werden jetzt zwar in Syrien erst gestern Nacht wieder geschehen, Christen auf offener Straße abgeschlachtet, aber man ist halt cool mit den Amis und deshalb wird man auf eine Runde Basketball ins Weiße Haus eingeladen. Es ging noch nie und es geht nicht um eine liberale Regierung oder Menschenrechte oder so ein Scheiß. Es geht darum, ob du dich dem Hegemon unterwirfst. Wenn du den Ring küsst, darfst du bleiben, darfst wirtschaften, darfst reich werden, alles kein Problem. Du darfst am System partizipieren, aber im Falle eines Falles gelten die Regeln der US-Amerikaner. Und alle Länder, die das nicht akzeptieren, Venezuela, Russland, Iran, Syrien bis vor kurzem, die geraten wie durch Zufall immer in irgendwelche Schwierigkeiten, brechen mit dem Völkerrecht, haben Massenvernichtungswaffen oder. Und anschließend klären die Amerikaner genau dieses Problem. Kommt dann ein Staatsoberhaupt, welches den Ring küsst, gibt es keinerlei Probleme mehr. Egal, was in dem Land geschieht. Egal, was das Land macht. Fragt euch mal, ob sich der Iran so ein Ding leisten dürfte wie Israel in Gaza. Ob man das hinnehmen würde. Ja, ich werte das an der Stelle übrigens überhaupt nicht. Das ist nicht mein Konflikt. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber ich muss halt feststellen, dass man da von Seiten Israels doch, sagen wir mal, recht rabiat vorgeht. Hätten die US-Amerikaner so ein rabiates Vorgehen irgendeines Landes einfach hingenommen, wenn das entsprechende Staatsoberhaupt nicht zuvor das Knie gebeugt hätte? Nie im Leben. Zurück zum Tweet. Der erste Schauplatz war Europa. Dort wurde die Grundlage gelegt. Der Ukraine-Krieg lieferte die Rechtfertigung für Sanktionen. Durch die russische Pipeline-Gaslieferungen von 150 auf 40 Milliarden Kubikmeter einbrachen. Danach wurde Nord Stream zerstört und das europäische Energiesystem wurde dauerhaft neu aufgestellt. Die USA steigerten ihren Anteil an Europas LNG-Importen von 28% im Jahr 2021 auf 58% im Jahr 2025 und exportierten rekordverdächtige 111 Millionen Tonnen als erstes Land der Geschichte über der Marke von 100 Millionen Tonnen. Europa wurde von einem Kunden mit Alternativen zu einem gefangenen Markt, der sein energiepolitisches Überleben nun in US-Dollar bezahlt. Der Petrodollar entwickelt sich also zum Petro-LNG-Dollar. Da haben wir dann den wirtschaftlichen Aspekt nochmal. Der zweite Schauplatz war Syrien. Der Sturz Assads kappte den entscheidenden Knotenpunkt, der Chinas neue Seidenstraße mit dem Mittelmeer verband. Die trilaterale Trasse zwischen Iran, Irak und Syrien, die westlich kontrollierte maritime Engpässe umgehen sollte, wurde damit vollständig zerschlagen. Damit wurde der Iran geografisch isoliert und der Weg für den nächsten Schritt freigemacht. Der dritte Schauplatz war Venezuela. Im Januar übernahmen die USA faktisch die Kontrolle über die größten Ölreserven der Welt. Gemeint ist Venezuela. Ne? Kein Land der Welt hat so viel Erdölreserven wie Venezuela. Die US-Golfküste verfügt über den modernsten Raffineriekomplex der Erde, der speziell auf schweres, schwefelhaltiges Rohöl ausgelegt ist. Phillips 66, Valero und andere Erdölkonzerne sind nun in der Lage, täglich hunderttausende Barrel venezolanisches Rohöl zu verarbeiten. Die USA sicherten sich damit eine gewaltige strategische Reserve und festigten zugleich ihre Position als dominanter Exporteur raffinierter Erdölprodukte, ein Geschäft, das allein 2025 rund 110 Milliarden US-Dollar wert war. Venezuela und der Iran waren die beiden wichtigsten Ölkanäle außerhalb des Dollarsystems. Beide produzieren schweres Rohöl, beide verkauften vor allem nach China und beide umgingen die US-Finanzaufsicht. Beide sollten nun innerhalb von 90 Tagen neutralisiert werden. Damit wären wir beim vierten Schauplatz, der Iran und der Energieschock im Nahen Osten. Israel griff das iranische South Pars Gasfeld an, das größte Erdgasreservoir der Welt. Iran reagierte mit einem Schlag gegen Ras Laffan in Katar, die größte LNG-Anlage der Welt, verantwortlich für ein Fünftel des weltweiten Angebots. Nach Einschätzung von Qatar Energy sind 17% der Exportkapazität ausgefallen und die Wiederherstellung könnte bis zu 5 Jahren dauern. Die Straße von Hormuz ist geschlossen. Die Gaspreise in Europa schossen um 70% nach oben. Die asiatischen Spotpreise verdoppelten sich. Ich habe mal kurz ein paar Zahlen für euch. Knapp die Hälfte des Öls, aber ich bin schon erwähnt, welches China importiert, importiert es über die Straße von Hormuz. Knapp 75% des japanischen Erdöls wird über diese Route importiert und in Südkorea sind es etwa 70%. Falls der Iran fällt und eine Nachfolgeregierung eingesetzt wird, die von den USA kontrolliert oder beeinflusst wird, stehen plötzlich rund 40 bis 45 Millionen Barrel der globalen Tagesproduktion von insgesamt 103 Millionen faktisch unter US-Kontrolle. Also nicht ganz die Hälfte. Das hieße, die USA haben vollständige Kontrolle über knapp die Hälfte des weltweit gehandelten Öls. Die OPEC, das ist die Organisation Erdöl exportierender Länder mit 12 Mitgliedern, die OPEC werden damit bedeutungslos, weil die US-geführte Koalition dann zum preissetzenden Produzenten wird. Und mit dem Gasfaktor geht es längst nicht mehr nur um Öl. Dieser Krieg festigt das Petrodollarsystem in einer neuen Form, als hybrides Öl- und LNG-Dollarsystem. Das alte System beruhte auf saudischem Rohöl, das in US-Dollar bepreist wurde. Das neue System beruht auf amerikanischem Öl und amerikanischem Gas von der Golfküste, ohne einen alternativen Lieferanten vergleichbarer Größenordnung. Die Abhängigkeit ist diesmal sogar tiefer, weil LNG-Infrastruktur langfristige Verträge und Regasifizierungsterminals erfordert, die Käufer über Jahrzehnte an Lieferbeziehungen bindet. Europa und die pazifischen Verbündeten der USA, Japan, Südkorea, Taiwan und andere, können gar nicht mehr ausweichen. Es gibt schlichtweg keine Alternative, auf die sie umschwenken könnten. Sie sind jetzt im amerikanischen Energiesystem gefangen. Auch der Markt bestätigt das. Der Dollarindex stieg von 96 auf 101. Gold fiel um 20% seit des Allzeithochs im Januar. Bitcoin liegt 20% im Minus seit Jahresbeginn. Brent, das ist die Referenzölsorte, notiert über 100 Dollar. Europäische und asiatische Institutionen liquidieren Edelmetalle und Krypto, um Dollar zu kaufen, weil sie Dollar brauchen, um die einzige verbliebene Energieversorgung in großem Maßstab zu bezahlen. Die Welt verkauft ihr Gold, um amerikanische Energie in amerikanischer Währung zu kaufen. Der Dollar wird jetzt über Energieabhängigkeit als Waffe eingesetzt. Diese strukturelle Neubewertung läuft unabhängig davon, wie der Konflikt am Ende ausgeht. Aber die US-Strategie reicht noch tiefer. Künstliche Intelligenz ist eine physische Industrie. Sie läuft auf Strom und Chips. Rechenzentren brauchen gewaltige Mengen unterbrechungsfreier Grundlast, die vor allem durch Erdgas bereitgestellt wird. Halbleiterfertigung braucht Helium und seltene Erden. Indem die Straße von Hormuz blockiert und die LNG- und Heliumproduktion des Nahen Ostens beschädigt wird, schwächen die USA systematisch Chinas Fähigkeit, Rechenzentren zu betreiben und Halbleiter im großen Maßstab zu fertigen. Die USA dagegen sind energieautark. Besonders mit den neu gesicherten venezolanischen Reserven und den wachsenden Kapazitäten an der Golfküste, betrieben mit heimischem Gas. China dagegen ist von Importen abhängig. Und jede Energieeinheit, die das Land importiert, läuft nun effektiv durch Engpässe, die von der US-Marine kontrolliert werden. Der Iran war der landgestützte Energiebypass der neuen Seidenstraße, der Korridor, mit dem China die sogenannte Malakka-Falle abmildern konnte. Kurz zur Malakka-Falle. Ich musste das hier selber natürlich. Ich weiß auch nicht alles. Ich weiß genau genommen gar nichts. Ich habe es für euch mal gegoogelt. Die Malakka-Falle bezeichnet Chinas geopolitische Abhängigkeit von der Straße von Malakka, einer 900 Kilometer langen Meerenge, durch die etwa 40% des Welthandels und der Großteil der chinesischen Energieimporte fließen. Mit der Neutralisierung Irans ist dieser Korridor abgeschnitten. China steht jetzt vor einer Welt, in der seine Recheninfrastruktur um Ressourcen in einem ausgedünnten globalen LNG-Markt konkurrieren muss, während amerikanische Rechenzentren mit voller Leistung auf heimischer Energie laufen. Russland ist als nächstes an der Reihe. Ein Iran, der nach dem Krieg unter US-Einfluss wieder in den Markt zurückkehrt, konkurriert direkt mit Russland um dieselben Raffinerien in China und Indien, nur billiger. Die Produktionskosten des Iran sind niedriger. Russland verliert damit seinen letzten strukturellen Vorteil bei schwerem Rohöl und zugleich seine wirtschaftliche Lebensader. Zusätzlich zerstört die Ukraine unter dem Deckmantel des Iran-Kriegs opportunistisch russische Energieinfrastruktur. Alles deutet darauf hin, dass Russland am Ende dieser Kette steht. Die Botschaft aus Washington wäre dann denkbar einfach. Wir haben in 3 Monaten 2 Regime zerschlagen, eure Wirtschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch. Unterschreibt das Ukraine-Abkommen. Und dann setzt sich Trump mit Xi an den Tisch und Trump hat alle Karten in der Hand. Vollständige Energiedominanz. Der hybride Öl- und LNG-Dollar ist gefestigt, der Iran ist aus dem Weg geräumt, Russland ist eingekesselt und China steht vor einer vollständig geschlossenen Malakka-Falle ohne verbliebenen Energiebypass. Israel und die Golfstaaten tragen die militärischen Kosten eines Konflikts, dessen größter Nutznießer, entgegen der gängigen Erzählung, in Wahrheit Amerika ist. Ein für 5 Jahre ausfallendes Katar würde den gesamten globalen Gasmarkt für den Rest des Jahrzehnts zugunsten amerikanischer Exporteure neu bepreisen. Die Golfstaaten stünden vor Jahren des Wiederaufbaus. Europa stünde in nur 4 Jahren vor seiner zweiten Energiekrise. Sicher, der durchschnittliche Amerikaner müsste womöglich vorübergehend moderate Inflation und höhere Spritpreise hinnehmen. Aber wenn man als Architekt des US-Imperiums den Aufstieg Chinas und eine mögliche chinesische Superintelligenz als existenzielles Alles-oder-Nichts-Szenario betrachtet, dann gelten solche Kollateralschäden als hinnehmbarer Preis. Ich möchte ergänzen, also er geht hier auf die kommende KI-Revolution, die jetzt erst recht in den USA erfolgen wird und nicht in China. Ich sehe das Ganze eher als ein, die Karten in der Hand haben, bezüglich eines möglichen kriegerischen Konflikts zwischen den USA und China. Wenn wir uns an den Tisch setzen und das Ganze läuft auf eine Schlägerei hinaus und ich teile dir ganz selbstbewusst mit, dass dir im Grunde 2 Verbündete bleiben und vor der Tür 500 Messerstecher auf dich warten, dann wirst du meinen Bedingungen zustimmen. Es sei denn, natürlich, du bist ein irrationaler Vollidiot und China kann alles Mögliche sein, autokratisch, totalitär, ich bewerte hier gar nichts, aber China ist auf jeden Fall nicht dumm. Wer die Energiekorridore kontrolliert, kontrolliert das Währungssystem. Wer gleichzeitig Währungssystem und Energieversorgung kontrolliert, kontrolliert auch die Recheninfrastruktur, die darüber entscheidet, welche Zivilisation zuerst künstliche Superintelligenz entwickelt. Und genau diese 3 Dinge sichern sich die USA gerade. Okay, dieses Segment wird heute in einem über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannten Podcast laufen, wird aber auch separat auf YouTube von mir hochgeladen. Das heißt, ihr könnt kommentieren, ich werde mir das alles durchlesen und ich bitte darum, mich auf offensichtliche Fehler hinzuweisen. Was an dem hier geschilderten war völliger Blödsinn und warum war es das? Ich will dem weiter auf den Grund gehen. Ich bin komplett neu in diesem Geopolitik-Game. Ich fand das immer interessant, hab's aber nur am Rande verfolgt. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung für mich. Irgendwelche YouTube-Kanäle oder so. Und ich hab's halt immer ganz gerne mehr oder weniger neutral. Ja, so ein Jeffrey Sachs, der sich hinsetzt und erzählt, dass er Trump für geisteskrank hält oder für schwer dement mittlerweile oder so. Sowas kann ich nicht ernst nehmen. Ich würde schon ganz gerne Argumente vernehmen und bin auch sehr gespannt auf eure Meinung. Ich danke vielmals.